Bevor wir zu Gottes Wort kommen, möchte ich Folgendes tun, euch nochmal bitten aufzustehen. Ich weiß, ihr seid schon etwas gestanden, aber der Hintergrund ist der, diese Fasten- und Gebetswoche hat ja so stark am Montag gleich begonnen. Vermutlich ging es ganz, ganz vielen, genauso wie Nicole und mir, wie groß war die Freude, dass die Geiseln freigelassen wurden in Israel. Wie groß war die Freude. Ich möchte gerne in einem Gebet Gott danken dafür und gleichzeitig bitten, dass Frieden hineinkommt in die vielen Krisenherden unserer Welt, und lade dich noch ein, mit mir zu beten. Jesus, unser Herz ist voller Dankbarkeit, dass die Geiseln freigelassen wurden, und unser Gebet ist, dass da dein Shalom hineinkommt in den Nahen Osten. Jesus, wir beten darum, dass dein Frieden sich ausweitet in den Herzen der Menschen zuallererst, und dass auch dein erwähltes Volk Israel, wir segnen es und wir beten, dass sie dich erkennen, Jesus, als den wahren Messias, der gekommen ist und die Schuld dieser Welt auf sich geladen hat. Und wir vergessen auch nicht zu beten um Frieden in der Ukraine. Vater, wir lassen nicht locker. Danke, dass du unser Gebet hörst und dass wir sehen werden, wie die Dinge in eine gute Ordnung kommen von dir. In Jesu Namen. Amen. 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 Gerne dürft ihr Platz nehmen. Ihr habt es gehört, die Serie lautet Mein Herz für sein Haus, und der Titel dieser heutigen Predigt nennt sich Ein Herz, viele Generationen. Der Leitvers, mit dem ich beginnen will, findest du im Alten Testament, im Buch der Sprüche, im 13. Kapitel, Vers 22. Dort steht: Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Habt ihr es gehört? Ich meine den Jubel drüben bei Gospel House Kids im Haus 3. Die sind gerade abgegangen, als sie diesen Vers gehört haben. Vermutlich sind auch einige Kinder hier, die noch Eltern haben und sagen, oh, das steht in der Bibel. Und Eltern sind überrascht darüber, über diese Aussage. Es steht nicht nur im Buch der Sprüche, sondern es wiederholt sich auch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel, Vers 14. Er sagt, außerdem versorgen in der Regel nicht die Kinder ihre Eltern, sondern die Eltern ihre Kinder. Gut, wenn Eltern ins fortgeschrittene Alter kommen, dann dreht sich das und dann sind oft auch mal die Kinder in der Sorge um ihre Eltern. Aber wenn ein Kind frisch in die Welt kommt, dann sollte es normal sein, dass die Kinder sich um ihren Nachwuchs kümmern. So, ich habe überlegt, das Gospelhaus ist 38 Jahre. Sind wir jetzt jung oder sind wir alt? Naja, ich würde sagen, angesichts 2000 Jahre Kirchengeschichte sind wir sehr jung. Auf ein Lebensalter gerechnet, ja, da sind wir so fast in die Mitte, je nachdem wie es läuft, angelangt. So, also wir sind nicht mehr ganz jung, aber sind auch nicht in sehr fortgeschrittenem Alter. Ich finde, wir sollten als Kirche immer aufpassen, dass wir jugendlich bleiben, aber an Erfahrung dazugewinnen. Weil diese Kombination ist sehr, sehr gut. Wenn du mitschreibst, der erste Hauptpunkt heißt Ein Herz, viele Generationen. Das ist Gospel House. Ein Herz, viele Generationen, das ist Gospel House. Wir sind keine Gemeinde, die sich auf eine einzelne Generation fokussiert. Und uns ist vollkommen bewusst, wenn uns die Kinder fehlen, sind wir nur eine Generation davon entfernt, auszusterben. Es gibt alt und alt. Es gibt alt, das bedeutet, ein Mensch ist im höheren Alter mit viel Lebenserfahrung, und das ist etwas Wunderbares. Aber wenn alt veraltet bedeutet, dann ist das für eine Kirche, für eine Gemeinde ganz arg schlecht. Ich gebe euch ein paar Kennzeichen für eine überalterte Gemeinde. Eine überalterte Gemeinde ist in der Regel sehr, sehr leise. Wenn alle nach dem Gottesdienst ganz schnell nach Hause müssen, dann ist das ein Kennzeichen, oh, irgendetwas stimmt nicht so ganz. Wenn sich die Kleingruppen der Gemeinde mehr über die goldenen Zeiten der Vergangenheit unterhalten, als den Blick in die Zukunft zu richten, hast du es mit einer überalterten Gruppe zu tun. Beerdigungen finden statt, auch in dieser Gemeinde. Aber wenn die Anzahl der Beerdigungen die Hochzeiten bei Weitem übertrifft, dann ist es eine überalterte Gemeinde. Wenn es schon lange keine Kindersegnung mehr gab. Wenn Entscheidungen für ein Leben mit Jesus ausbleiben, das sind alles Kennzeichen. Wenn es keine Taufen mehr gibt. Wir wollen jugendlich bleiben und an Erfahrungen reich werden. Das, so soll es sein. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, vor Gott sind alle Generationen gleich wichtig. So, deine Bedeutung bei Gott nimmt also mit Lebensalter nicht zu, sondern wenn du schon startest in die Welt hinein, als kleines Baby, bist du Gott so immens wichtig. Er ist total verliebt in jeden einzelnen Menschen. Er ist verliebt in die Babys, in die Kinder, in die Jugendlichen, in die Familien, in die mittlere Generation, aber auch bei Generation Plus. All diese Menschen liebt Gott. Wer es immer glaubt in diesem Raum, sagt mal ein lautes Amen. Ich sehe auch nicht in der Heiligen Schrift, dass es ein Endalter gibt, an dem man Gott nicht mehr dienen kann. Im Gegenteil. Ich sehe ganz schön rüstige Senioren in der Heiligen Schrift. Schau dir nur mal Mose an. Oder viele andere. Gott gibt aber den Älteren nicht grundsätzlich den Vorzug. Das ist auch interessant. Es braucht in einer Gemeinde, es braucht Jugendliche und es braucht Kinder und es braucht Eltern und Senioren. Im ersten Buch Chronik, im 16. Kapitel, lesen wir mal die Verse 15 bis 17. Dort heißt es, vergesst niemals seinen Bund, also den Bund Gottes, sein Versprechen, das er uns gab. Es gilt für, wer weiß es, für alle Generationen nach uns. Selbst wenn es Tausende sind. Schon mit Abraham schloss er diesen Bund. Er schwor auch Isaak, sich daran zu halten. Gegenüber Jakob bestätigte er ihn als gültige Ordnung, ja als ewiges Bündnis für das Volk Israel. Wisst ihr was? Wir brauchen einander. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich nicht allein in diese Welt gestellt hat, sondern dass wir als Gemeinde eine Einheit bilden. Gott hat immer Teams im Blick. Schau, im Alten Testament, da ist ein König David, der hat eine Vision von einem Tempel und dann kommt Salomo und der darf ihn bauen. Da gibt es eine Naomi und eine Ruth, Schwiegermama und Schwiegertochter, ein wunderbares Team, zu dem dann Boas dazustößt. Wunderbar, was du dort im Buch Ruth lesen kannst. Oder im Buch Esther mit Mordechai, der dieses Waisenkind Esther aufnimmt. Er adoptiert dieses Mädel, gibt ihr Identität, geistliches Verständnis und Wachstum. Und da wächst eine junge, wunderschöne Frau heran mit Mut, mit Verantwortung, die sie übernimmt. Oder der große Prophet Elia, er hat trainiert Elisa. Der Weg wird frei zu einer doppelten Salbung. Jesus gab sein Wissen weiter an die Apostel, an die Weltveränderer. Er sandte sie immer zu zweit aus, auch da immer im Team. Paulus, er sagt zu Timotheus, du bist mein echtes Kind im Glauben. Hey, Tim, kämpf den guten Kampf des Glaubens. Und der Tim freut sich und jubelt. Schau, jede Generation hat ihre Stärke. Im Buch Hiob im 8. Kapitel, da heißt es und gerichtet an die Jüngeren unter uns, er sagt, schau doch auf die frühe Generation, achte auf die Weisheit unserer Väter, denn unser Leben währt nur kurze Zeit. Fangen wir mal an mit der Stärke der älteren Generation. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt auch über 50, ich würde mich mal in die zweite Kategorie einreihen, wissend, dass es noch ein paar Leute gibt, die mir Jahre voraus sind. Aber da gibt es schon Stärken in der älteren Generation. Zum Beispiel Weisheit und Erfahrung. Die geistlichen Väter und Mütter im Glauben, sie bringen Stabilität. Sie sind reflektiert und bringen eine Lebensperspektive mit ein, die Jüngere oft noch nicht so haben. Sie können Mentoren. Sie können die nächste Generation gezielt ausbilden, begleiten und ihnen helfen, dass sie nicht die Fehler machen, die die ältere Generation vielleicht gemacht hat. Sie fördern die Nachfolge. Sie bringen eben Stabilität hinein, eine Beständigkeit und auch eine Reife hoffentlich in ihrem Charakter. Ein Beispiel für Treue, Durchhaltevermögen, Integrität im Glauben. Sie helfen und unterstützen, langfristig eine Vision wachzuhalten, eine leitende Stabilität, Werte zu bewahren, während sich Formen ändern können. Da ist eine Weisheit da, zu wissen, auch Gottesdienstformen können sich ändern, aber die Werte sind stabil und bleiben gleich. Wisst ihr, ich feiere die Generation, die Gründergeneration unserer Gemeinde im Gospelhaus, die damals bereit waren, ein paar Leute zu sagen, hey, wir öffnen unser Herz, aber auch unseren Geldbeutel. Wir legen monatlich eine Miete zusammen, um in Baden-Baden in der Luisenstraße eine Wohnung zu mieten, in der Gottesdienste gefeiert werden. Ich feiere es, wenn ich beobachte, dass Menschen jahrzehntelang treu dabei sind und auch am Sonntag. Es ist gar keine Frage, ob man in den Gottesdienst geht. Es ist nicht optional, sondern es ist gesetzt als eine sehr gute Gewohnheit. Das gibt Stabilität. Als wir hier in der Bauphase waren und die Kosten dieses Gebäudes richtig durch die Decke gingen, da sage ich schon ganz ehrlich, da wurde es Nicole und mir manchmal schon ein bisschen Angst und Bange und manche unruhige Nacht war dabei. Und dann tat ich Folgendes, nämlich genau so, wie wir es gerade gelesen haben. Ich habe mich mal an die Älteren gewandt und die Weisheit angezapft. Und ich habe das Gespräch natürlich mit meinem Papa und mit unseren Mentoren und dann auch mit jemandem aus dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, aus dem Präsidium. Da habe ich auch einen älteren Mann befragt. Und der Rat, der dann kam, war sehr, sehr hilfreich und beruhigend für mich. Er sagte, schau, Markus, ihr seid in einer Phase eurer Gemeinde, ihr seid nicht mehr ganz jung. Das ist gewachsen und da sind ganz stabile Persönlichkeiten, auf die du bauen kannst. Und aus diesem Grund möchte ich dich auf jeden Fall beruhigen. Die Reise wird gut werden. Das war so hilfreich zu sehen und sich dann darauf zu konzentrieren. Ja, da gibt es eine ganz, ganz stabile Gruppe, die sich auch nicht leicht aus der Bahn werfen lässt. Es gibt auch in der jüngeren Generation durchaus große Stärken. Die jüngere Generation, sie zeichnet sich aus durch eine große Leidenschaft und Energie. Junge Menschen bringen Begeisterung, Dynamik, Innovationsfreude und sie mögen es auch gern laut. Kreativität. Sie sind technikaffin, medienkompetent. Ich staune oft, wie selbst Kinder und dann aber auch Jugendliche, wie tough die sind mit ihrem Mobile Phone, wie stark sie sind in all dem, was mit Technik zu tun hat. Ich muss gestehen, da komme ich manchmal gar nicht mehr selbst hinterher. Du sagst, warum investieren wir uns sehr stark in Social Medias, in Instagram und Facebook? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich bin ganz froh, dass ich WhatsApp schon beherrsche. Nun, wir tun es, weil wir ganz gezielt auch die jüngere Generation dadurch ansprechen wollen, weil sie uns als Gemeinde wichtig sind. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die allermeisten Christen ihr Leben Jesus gegeben haben, bevor sie 18 Jahre alt geworden sind. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich dachte, ja, wir müssen unser Investment viel mehr auch in diese Richtung geben. Das war einer der Gründe, warum wir bei Mein Herz für sein Haus bei der Sammlung gesagt haben, wir wollen der jüngeren Generation noch mehr Möglichkeiten schaffen. Wie wäre es, wenn unter der Woche hier ein Angebot geschaffen wird, sagen wir mal im Saal mit einer Hüpfburg, Kinder kommen aus dem ganzen Stadtteil, kommen aus der Umgebung, haben eine wunderbare Zeit hier und dieses Haus wird noch mehr genutzt für die Generation, die uns so wichtig ist. Jugendliche haben das Bedürfnis, dazuzugehören. Und Leute, wir tun gut daran, dass wir nicht sagen, hey, wir schauen erstmal, bis wir sie zurechtgebogen haben, dass sie in unser Bild passen. Nein, Jugendliche dürfen auch wild sein. Aber sie brauchen Führung und Begleitung und vor allen Dingen Annahme und Liebe, ganz besonders von den Älteren. Und den Hinweis, hey, du gehörst dazu, du darfst dazugehören. Wir wollen verbindende Generationen sein, weil das schafft Vertrauen und Kontinuität. Ich glaube daran, dass Generationen zusammengehören. Ich glaube an Partnerschaft statt Staffelstab. Auch wenn wir mal die Verantwortung in die jüngeren Hände legen, will ich ein guter Begleiter sein, ein Unterstützer. Nicht oben auf der Galerie sitzen, die Brille, nichts gegen euch. Um 9 Uhr war das ein bisschen leichter, das Beispiel. Ich will nicht auf der Galerie sitzen, die Brille vorne auf die Nase schieben und runterschielen, was gefällt mir jetzt nicht. Ich will nach wie vor, soweit es geht, wenn es Platz hat, vorne sitzen, anfeuern, jubeln und sagen, hey, ich unterstütze die nächste Leitergeneration mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht. Partnerschaft statt Staffelstab. Erfahrene Leiter suchen ganz früh schon die Kinder und Jugendlichen und nehmen sie mit hinein, geben ihnen Verantwortung, auch für eine Technik, die sehr, sehr viel Geld und Euros kostet. Wir vertrauen ihnen, dass sie hineinwachsen und sie dürfen Fehler machen. Eine multigenerationale Kirche, das wollen wir sein. Jede Altersgruppe hat einen Platz. Aber unsere Kultur, hört gut, unsere Kultur bleibt jugendorientiert und zukunftsgerichtet. Eine Kirche, die immer jung bleibt, weil sie laufend neue Generationen aufbaut. Das ist nachhaltige Nachfolge, ihr Lieben. Das dürfen wir niemals vergessen. Darum geht's. Der dritte Punkt, den habe ich genannt, unser Erbe. Was geben wir eigentlich der nächsten Generation mit? Wir haben eine Verantwortung für Generationen. Eine generationsübergreifende Gemeinde ist darum bemüht, dass Gottes Bund auf die jüngere Generation übergeht. Wir haben da alle eine Verantwortung von Gott übertragen bekommen. Im Psalm 145, Vers 4 heißt, eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Gestern war Next Steps, das ist der Kurs für neue Mitglieder und für Täuflinge. Und ein Teil in diesem Kurs beinhaltet, die Historie unserer Gemeinde anzuschauen. Und tatsächlich, ne, war es so, die Teilnehmer saßen da, oh, das haben wir ja gar nicht gewusst. Wissen das eigentlich alle in der Gemeinde? Ich hoffe. Aber da gibt es eine Historie, eine Geschichte. Und wir dürfen auf den Schultern dieser Glaubensväter und Mütter heute stehen. Das genießen, was sie im Glauben mit Kraft und mit Zuversicht und auch mit Investment, was sie geschaffen haben. Nicole und ich haben ja keine eigenen leiblichen Kinder bekommen, aber wir empfinden uns schon als Vater und Mutter für ganz viele geistliche Kinder. Und wir sind dankbar, dass wir beheimatet sind in so einer riesigen Familie. Und oft sagen wir so zueinander, die Kinder sollen es mal besser haben. Und wahrscheinlich sagen das auch einige Eltern oder haben es schon gesagt, die legen sich richtig ins Zeug, um da die Türe zu öffnen. Und das wollen wir. Wir wollen, dass die nächste Leitergeneration, dass sie es noch besser hat, Reich Gottes zu verbreiten, zu bauen, wie es uns gelungen ist. Wir wollen von ganzem Herzen, dass eine neue Leitergeneration noch stärker, noch größere Dinge sieht, wie wir sie gesehen haben. Und jetzt kommt ein matchentscheidender Punkt in diesem Thema. Weil wir müssen verstehen, wenn wir dieses Ziel wollen, wenn wir so ein Erbe weitergeben wollen, dann bedarf es einer inneren Entscheidung, und zwar zu sagen, ich habe verstanden, es geht nicht allein nur um mich, um mein Wohlfühlen. Für einen kurzen Moment ist es jetzt wie auf dem Zahnarztstuhl und der Bohrer nähert sich dir. Nur ganz kurz. Weißt du, es gibt Dinge, die gefallen mir auch nicht im Gemeindealltag. Und dann muss ich prüfen, gefällt es mir nur nicht, weil es mir nicht gefällt? Oder gefällt es mir nicht, weil es da vielleicht auch geistlich einen Zusammenhang gibt? Dann muss ich aktiv werden, muss sagen, Dinge müssen verändert werden. Aber wenn es eine Geschmackssache ist und ich merke, durch eine Sache kommen Menschen zum Glauben, dann spielt meine persönliche Meinung hier erstmal gar keine Rolle. Versteht, wir könnten uns reiben an vielen Dingen, an Äußerlichkeiten. Aber ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, dein Leben so zu führen, dass es ein Segen ist für die nächste Generation. Dein Leben, unser Leben, mein Leben hat immer Konsequenzen für die Leute in unserer Umgebung. Wir können geistliche Schätze sammeln oder wir können sie zerstreuen. Und keiner von uns lebt oder stirbt für sich alleine. Es gibt gute Angewohnheiten, wie ein geistlicher Schatz, den wir teilen können. Und es gibt ganz schön negative Denkmuster, falsche Haltungen und Abhängigkeiten. All diese Dinge, ob gut, ob schlecht, werden weitergegeben. Der Pastor Joel Osteen hat in seinem Buch In dir steckt mehr von einem sogenannten Generationenkonto gesprochen, ein geistliches Konto. Und er beschreibt das so, dass wir durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir leben, machen wir Schulden bei anderen Menschen oder wir sammeln Guthaben. Auf der Habenseite zum Beispiel stehen so wunderbare Sachen wie Glaube, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit, Hingabe, Zuverlässigkeit, Treue, Entschlossenheit, den Willen Gottes zu tun, auch Opfer zu bringen. Das sind alles wunderbare Sachen auf der Habenseite. Auf der Schuldenseite dagegen schlechte Gewohnheiten, Selbstsucht, negativ hintenrum reden, ständiges Rumkritisieren, mangelnde Disziplin, Unzufriedenheit, all diese Dinge. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn sie auf den Punkt Kindererziehung kamen, sie haben gesagt, du kannst den Kindern sagen, was du willst, sie machen es sowieso, wie sie es bei dir sehen. Und genauso ist es bei uns. Diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wir haben eine große Verantwortung, ihr Lieben. Wir können eine Segenslinie freisetzen. Du kannst eine Segenslinie in deiner Familie freisetzen, durch die Art und Weise, wie du dein Leben mit Gott führst. Ihr lieben Eltern, wenn deine Kinder dich morgens dabei erwischen, wie du deine Bibel liest, wie du deine Zeit mit Gott hast, es wird ihr Leben in eine ganz besondere Richtung bringen. Wenn deine Kinder erleben, dass der Sonntag Gottesdienst gesetzt ist bei dir, sie werden in eine gute Gewohnheit hineinkommen. Manchmal wundere ich mich schon, wenn Eltern kommen und sich dann, ja, nicht beschweren, aber ihr Herz ausschütten und sagen, oh, unsere Teenager, die sind so weit weg von Jesus und sie kommen auch nicht in den Gottesdienst. Und ich überlege dann manchmal, wie war denn euer Verhalten? Wie wichtig war denn euch das mit dem Gottesdienst? No pressure. Nur mal etwas zum Nachdenken. Den Segen, den wir weitergeben, manchmal sehen wir die Resultate nicht unbedingt zu Lebenszeiten, aber manchmal sehen wir sie schon. Lasst uns generationenbezogen denken. Jede richtige Entscheidung, jedes Mal, wenn wir einer Versuchung nicht erlegen sind, wenn wir Gott ehren, immer wenn wir gute Dinge weiterentwickeln, dann macht es der nächsten Generation es etwas leichter. Durchbreche Fluchlinien in einer Familie. Durchbreche sie gezielt. Wenn da Scheidung ein Hauptthema war, eure Ehe soll gesegnet sein und diese Fluchlinie soll gebrochen sein. Wenn da Süchte in der Vergangenheit, in der Familie war, du kannst eine Segenslinie freisetzen, indem du dich danach ausstreckst. Wir sind als Gemeinde auch in einer Segenslinie. Wir sind ja, das weißt du oder nicht, in einem Netzwerk eingebunden von 5 weiteren Gemeinden. Und das ist eine große Freude, weil wir uns gegenseitig so segnen und verstanden haben, es geht nicht um uns allein. Es geht nicht um uns allein. Zum Schluss ein paar hilfreiche Tipps, die du ganz unabhängig, in welcher Generation du dich befindest, ob du zu den Jüngeren, zu den Mittleren, zu den Eltern gehörst, die für uns alle wichtig sind. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen mit unterschiedlichen Generationen, dann ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren und achten. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wir wissen, jede Generation hat Stärken, hat auch Schwächen. Vielleicht gehört dazu, dass du jemanden vergeben musst, der dich für deine Kleidung vielleicht ein bisschen schroff kritisiert hat. Ich möchte dich einladen, vermeide Besserwisserei. An uns Älteren möchte ich sagen, benutz nicht das Totschlagargument, wenn ein jüngerer Mensch zu dir kommt, indem du sagst, komm erst mal in mein Alter. Schluck's einfach runter und hör dir erst mal an. Vielleicht ist etwas ganz Hilfreiches für dich dabei. Wir begegnen einander mit Respekt. Wir pflegen ein Zusammensein, das geprägt ist durch göttliche Agape-Liebe. Das ist die, die sich hingibt, nichts zurückverlangt. Wir identifizieren uns miteinander als eine generationsübergreifende Gemeinde. Hingabe, so ein wichtiger Punkt darin. Wenn du Menschen erlebst, die sich hingeben fürs Reich Gottes, das spornt so an. In dieser Fasten- und Gebetswoche, was war ich on fire? Viele von euch zu sehen und manche sogar morgens und abends. Das habe ich so gehighlightet. Das ist Hingabe. Ich möchte die Frage stellen, was willst du bewusst zum Leben der nächsten Generation beitragen? Ältere Menschen haben vielleicht nicht mehr so die körperliche volle Energie, weil das Leben so manchmal mit sich bringt. Aber du kannst Jugendliche vielleicht auch finanziell freisetzen, dass sie Dinge tun können, weil sie voll in der Kraft, voll im Saft stehen, voller Tatendrang. Den Jüngeren möchte ich sagen, lernt von den Älteren. Da ist so viel Erfahrung, da ist so viel Wissen, Lebensweisheit. Manchmal passt uns der Ratschlag der Älteren nicht so. Und dann muss man es mal ein bisschen sacken lassen, in sich gehen, überlegen und dann feststellen, oh, war doch gar nicht so schlecht. Wir Älteren sagen, oh ja, vielleicht ist es mir manchmal ein bisschen laut im Gottesdienst, aber hey, ich habe ein Herz für die Jüngeren. Und aus diesem Grund, okay. Es hat etwas damit zu tun, dass wir Hand in Hand gehen. Dass uns die Jüngeren nicht gleichgültig sind und die Jüngeren vergesst die Älteren nicht, ehrt sie. Ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben führen kannst. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen zum Gebet. Herr, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar für das Gospelhaus. Wir sind dir dankbar für jeden einzelnen Menschen. Für jede Lebensphase, die durchlaufen wird. Mein Gebet ist, dass wir zusammenstehen in Einheit und dass wir einander stärker machen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, anfeuern. Danke, dass du uns hilfst dabei, Heiliger Geist. Danke für deine Inspiration, für dein übernatürliches Reden. Mein Gebet ist, Herr, dass niemand in dieser Gemeinde alleine ist, sondern dass wir wissen, wir haben einander. Danke, dass du jede Begabung, jedes Talent, dass du alles gebrauchen wirst zum Bau deines Reiches. Und wir wollen das Ziel nie aus den Augen verlieren. Es geht um Menschen, die gerettet werden sollen in Ewigkeit. Danke, dass du da unseren Blick schärfst, dass wir fokussiert darauf schauen, was du tun willst. Auch in unserer Stadt, in unserer Region. Danke, dass du dein Reich baust und dass wir dabei sein dürfen, dass wir Teil sein dürfen davon. Während deine Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, möchte ich so gern Gelegenheit geben, für die Menschen, die hier sind, die sagen, ich brauche Jesus als Herrn in meinem Leben. Wenn sie sagen, das betrifft mich, dann möchte ich sie einladen, gerade jetzt ein Zeichen zu setzen, während niemand umherschaut, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und signalisieren, Jesus, sei du mein Herr und vergib du mir meine Schuld. Vielen Dank, Dankeschön, 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 Dankeschön hier vorne. Oben auf der Galerie, im Livestream, wo Menschen sind. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen mit all den Menschen, die sich gerade Jesus entgegengestreckt haben, zusammen ein Bekenntnis sprechen. Indem wir sagen, Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld und reinige mich von allem Bösen. Danke, dass ich dein Kind bin und nun zur Familie Gottes gehöre. Lass mich ein Segen sein für jede Generation. In Jesu Namen. Amen.